D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Und wir gehen heute auf Schatzsuche. Komm, wir finden einen Schatz. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das hat vor Jahren schon der kleine Bär zum kleinen Tiger gesagt. In der Janosch-Geschichte machen sich die beiden dann auf mit einem Seil, einer Schaufel und zwei Eimern auf den Weg zur Schatzsuche. Für mich klingt das Schatzsuchen ehrlich gesagt immer noch vor allem wie ein Märchen oder wie eine Fantasie aus Abenteuerfilmen. Irgendwas, was halt Indiana Jones oder die drei Fragezeichen so machen. Aber auch im echten Leben gibt es sie, die Schatzsucher. Ein 31-Jähriger aus Niedersachsen, der hat vor kurzem erst in Lüneburg einen Nazi-Goldschatz gefunden mit einem Materialwert von 45.000 Euro, mit dem Metalldetektor über Felder und Wiesen ziehen. Das hat er so als Hobby gemacht und in dem Fall muss man sagen, hatte er echt verdammtes Glück. Es klingt nach einem spannenden Hobby, dieses Schatzsuchen. Es ist allerdings auch ein Hobby, das viele Archäologen erstmal gar nicht so cool finden. Hobby-Sondengeher, die machen ihnen die Fundorte kaputt, die nehmen wertvolle zeithistorische Quellen einfach mit nach Hause und verhindern im schlimmsten Fall, dass sie wissen, nicht mehr ausgewertet werden können. Deswegen fragen wir uns heute, richtig und legal auf Schatzsuche gehen. Wie geht das eigentlich? Und wir werden auch selbst auf Schatzsuche gehen heute. Ich bin verdammt gespannt, ob wir da was finden werden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Karline Thyroff und wünsche einen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir gehen heute auf Schatzsuche und ich bin schon ganz aufgeregt, muss ich sagen. Für mich ist es nämlich tatsächlich eine Premiere heute. Ich habe noch nie einen Schatz gesucht, ich habe auch noch nie einen gefunden. Also ein paar rostige Nägel vielleicht im Wald, ein paar Mark- und Euro-Stücke auf dem Boden, das war's dann aber auch schon. Schätze suchen und finden, das klingt für mich wahnsinnig mysteriös. Wir lernen aber heute hier in der Redaktionskonferenz, wie es geht. Und wir begleiten vor allem auch unseren Reporter Christian Schmidt auf Schatzsuche. Christian steht gerade irgendwo nordwestlich von Köln und macht betreutes Schatzsuchen heute. Er hat nämlich Unterstützung von einem Hobby-Sondengänger. Wenn wir Glück haben, wenn wir ganz großes Glück haben, dann werden wir heute vielleicht Zeuge davon, wie die beiden einen Schatz finden. Christian, erzähl mal, wo genau seid ihr da eigentlich gerade und wen hast du bei dir?
Dieses wunderbare Örtchen, das heißt Vliesdeden. Wir sind in einem Vorort, würde ich mal sagen, von Köln, Pulheim erstmal. Und wenn man dann den Vorort von Pulheim nimmt, dann sind wir hier auf diesem Feld mitten drauf. Ich bin mit Carsten Konze hier. Der ist eigentlich im echten Leben ist er Videoproduzent, aber abends nach der Arbeit wird er zum German Treasure Hunter mit eigenem YouTube-Kanal. Hat schon richtig wertvolles Zeug gefunden, das wird er uns auch gleich nochmal erklären. Und ich hoffe, das tun wir hier heute gemeinsam auch. Wie ist denn die Chance, Carsten, dass wir heute was finden auf diesem Acker?
Du, die Chance steht gar nicht mal so schlecht, denn was man jetzt auf den ersten Blick nicht sieht, kann man schon über Google Maps zum Beispiel sehen, wenn man von oben drauf schaut auf diesen Acker, dann erkennt man dort eine Linie, genau auf dieser Linie befinden wir uns gerade und das war halt hier an dieser Stelle vor 150 Jahren ein alter Weg, der aus dem Ort rausging. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir hier irgendwas finden, vielleicht ist sogar eine Münze dabei, vielleicht sogar eine richtig schöne, das sehen wir dann.
Also wir sind super ausgerüstet, du hast hier deine Sonde, ne? Sonde würde ich das bezeichnen, das sieht ein bisschen aus wie ein Teppichklopfer, was ist es eigentlich?
Ja, ich habe jetzt hier die große Spule auch drauf, das ist gar nicht so viel Technik, also wir geben, um es wirklich ganz vereinfacht darzustellen, einen elektrischen Impuls, ein elektrisches Feld, Magnetfeld quasi in die Erde rein und bekommen, wenn unten was Magnetisches liegt oder was Metallisches, ein Signal zurück und das sehen wir dann hier auf dem Display und können ungefähr einschätzen, ist es Silber, ist es Gold, mal schauen.
Okay, und das gibt dann so diese Töne von sich, das haben wir ja eben schon, ah ja hier. Was bedeutet das dann, wenn es tönt?
Also generell kann man sagen, pauschal ein tiefer Ton ist bei den meisten Detektoren eher Eisen. Das kann man dann weglassen. Das sind alte Nägel zum Beispiel, die möchte man nicht unbedingt finden. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach Münzen zum Beispiel. Da gehen wir nach hohen Tönen. Da muss ich es dann so anhören.
Okay, Karline, wir sind auf der Suche nach hohen Tönen. Wenn ein sehr, sehr hoher Ton gleich erklingt, dann dürfte das mein letzter Arbeitstag gewesen sein. Wenn wir den Schatz finden, komme ich nicht mehr wieder.
Oh Gott, sagt es nicht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr einen Schatz findet. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir uns wiedersehen werden hier in der D-Radio Wissen Redaktion. Christian Schmidt, unser D-Radio Wissen Reporter, geht heute auf Schatzsuche zusammen mit dem Hobby-Sondengänger Carsten Konze. Einmal im Leben einen Schatz finden. Das klingt ein bisschen wie einmal im Leben im Lotto gewinnen. Ziemlich unwahrscheinlich. Aber wenn wenn es dann mal passiert, auch ziemlich spektakulär. Klar, nicht jeder Schatz ist wahnsinnig wertvoll. Die wenigsten Schätze machen ihre Finder auch wahnsinnig reich. Weil es so schön ist, wollen wir uns jetzt aber trotzdem mal angucken, welche spektakulären Funde es denn schon gab in der Vergangenheit. Nail Al-Saidi ist hier aus der D-Radio Wissen Redaktion bei mir im Studio. Nail, was hast du denn so für Schätze entdeckt heute bei deiner Recherche, die schon geborgen wurden?
Naja, einmal die eine Sache, die du vorhin schon erwähnt hast, und zwar diesen spektakulären Fund von Florian Bautsch aus Lüneburg. Der 31-Jährige ist zertifizierter Sondengänger. Das heißt, er hat eine offizielle Schulung mal mitgemacht und arbeitet als Amateur mit den Landesarchäologen in Niedersachsen zusammen. Und von denen hat er ein Feld zum Absuchen bekommen und hat dort tatsächlich einen Volltreffer gelandet und dieses alte Nazi-Gold entdeckt.
Aber hallo, ich muss ehrlich sagen, unter Nazi-Gold kann ich mir immer noch nicht so richtig viel vorstellen. Was genau hat er da gefunden?
Ja, es waren Münzen, 217 Münzen aus verschiedenen Prägungen, verschiedene Länder. Die hatten aber alle dasselbe Gewicht und waren so teilweise auch noch verpackt, verplombt und versiegelt mit Hakenkreuz. Und die hat er dann an einem Feldrand bei Lüneburg gefunden. Teilweise waren die verbuddelt, aber sobald das Gerät dann seine Sonde dann ein Signal gesendet hat, hat er schon mit den Augen dann gesehen, so, jo, da liegen ja einfach mal im Gras ein paar Goldmünzen. Ja, 45.000 Euro sind die wert. Den Fund hat er dann in Lüneburg dem Museum gemeldet und da kann man sich die Münzen auch seit ein paar Tagen ansehen. Riesenerfolg für den Schatzsucher, ist dafür auch belohnt worden mit 250 Euro Finderlohn.
2.500, oder?
Ja,
genau.
Doch,
250 wird auch ein bisschen wenig.
Absolut unterschlagen, ja.
Kannst du uns genauer erzählen, wie ihr diese Münzen überhaupt entdeckt hat?
Ja, er war mit dem Detektor unterwegs und hat es irgendwann gepiept. Buddeln muss da eben nicht, weil die Münzen da direkt schon im Gras lagen. Das fand ich interessant, weil es genau zu den anderen spektakulären Goldfunden in den vergangenen Jahren gepasst hat. Da sind einige Schätze auch per Zufall mit bloßem Auge entdeckt worden. Zum Beispiel vergangenes Jahr ein Ehepaar in den USA, die haben auf ihrem Grundstück einen Spaziergang gemacht, haben ein paar rostige Büchsen entdeckt und drin waren alte Goldmünzen im Wert von 10 Millionen Dollar.
Boah, Alter. Schwede, ja. Ganz schön viel.
Ja. Möchte ich auch mal gerne finden. Oder in Israel, ein paar Hobbytaucher haben Anfang des Jahres im Hafenbecken einen Goldschatz aus der Zeit der Fatimiden gefunden. 2000 Münzen, ungefähr 1000 Jahre alt. Wie wertvoll der Schatz ist, steht noch nicht fest. Besser so, denn ansonsten würden sich die Taucher ziemlich ärgern.
Wieso ärgern?
Ja, die haben den Schatz nämlich ganz ehrlich bei der Polizei gemeldet und sind dann am Ende komplett leer ausgegangen und haben überhaupt keinen Finderlohn bekommen.
Oh, das ist natürlich schon fies für so einen Finder.
Ja, ist eine ziemlich gemeine Haltung von den Behörden. Ja, unterstützt auch so ein bisschen die Praxis von denjenigen, die ganz bewusst auf die Suche gehen, um sich dann zu bereichern. Und was alles schon so gefunden worden ist und dann illegal auf den Antiquitätenmärkten verschwunden ist, auf den illegalen, auf dem Schwarzmarkt, das weiß keiner. Umso größer war dann auch die Freude, als die Himmelsscheibe von Nebra vor mehr als 15 Jahren aufgetaucht ist.
Die Himmelsscheibe von Nebra, klingt wahnsinnig spannend. Was hat es damit aus sich?
Ja, war auch eine Riesennummer. Das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1999, da ging es los. Damals haben zwei Raubgräuber in Sachsen-Anhalt eine Bronzescheibe entdeckt, auf der Himmelssymbole dargestellt werden. Die Scheibe ist dann durch ein paar Hehlerhände gegangen und bald hat sich in der Szene schon herumgesprochen, dass man diese Scheibe aufgrund des Fundortes gar nicht verkaufen kann, wenn es wurde in Sachsen-Anhalt gefunden und dort werden solche Funde dann sofort Landeseigentum, wenn sie auftauchen. Ein Hehler hat es dann trotzdem probiert, ist an die Polizei geraten. Das war ein Riesenglücksfall für die Archäologie damals, 2002. Die Himmelsscheibe von Nebra, die zählt zu den wichtigsten Funden aus der Bronzezeit und ist auch die älteste konkrete Darstellung des Himmels.
Nach der Geschichte, die du erzählt hast gerade, gab es da vermutlich keinen Finderlohn, oder?
Nee, im Gegenteil natürlich. Da wurden erstmal mehrere Hehler verhaftet. Die Polizei hat dann auch noch die beiden Raubgräber gefunden und die wurden dann auch noch zu Bewährungsstrafen verurteilt.
Also viele große Funde gab es schon von illegalen und auch von legalen Schatzsuchern. Ich nehme an, eine Menge liegt da aber auch noch verborgen. Was steht denn noch so auf der Liste von verloren gegangenen Schätzen, von denen man weiß?
Also diese Liste, ich habe da so ein paar im Netz gefunden, die kommen mir endlos vor. Zum Beispiel gibt es die schöne Seite schatzwert.de, die haben alle möglichen Schätze aufgelistet, gefundene und verschollene. Und da gibt es auch eine Rubrik, in der man nachschauen kann, welche Schätze in Deutschland noch vermutet werden. Aufgelistet von A bis Z nach Landkreis. Ich habe dann auch mal geschaut, was in meiner Heimat, dem Ennepe-Ruhr-Kreis, noch so schlummert in der Erde. Und zwar das. Potenzielle Funde der alten Römer, Auch Relikte aus dem jülisch-klevischen Erbfolgekrieg werden vermutet. Was immer das ist, es hört sich für mich nicht so ganz spektakulär an. Ich würde mich dann lieber eher der Suche nach dem Bernsteinzimmer anschließen.
Oh ja, darüber reden wir natürlich später noch ausführlich hier in der Redaktionskonferenz. Das Bernsteinzimmer, das soll nämlich in Wuppertal versteckt sein. Klären wir gleich noch genauer, warum. Und das ist ja aber auch so ungefähr in deiner Heimat,
ja,
oder?
Ja, ist direkt um die Ecke.
Ja, Nail Al-Seeigi war das aus der D-Radio Wissen Redaktion, hat uns hier von spektakulären Funden aus der Vergangenheit erzählt. Wir gehen auf Schatzsuche in dieser Redaktionskonferenz und unser Reporter Christian Schmidt, der ist gerade live in einem Vorort von Köln, wie er gerade eben gesagt hat. Und zwar zusammen mit dem Sondengänger Carsten Konze. Die Chancen, hat der Sondengänger gesagt, stehen gar nicht so schlecht, dass die beiden irgendwas finden heute. Die Sonde, die hast du schon begutachtet vorhin, Christian, sieht ein bisschen aus wie ein Teppichklopfer und kann schön piepen. Wie geht's denn jetzt los bei euch? Wo seid ihr unterwegs?
Also wir gehen auf und ab. Carsten, du hast ein System, oder?
Ja, klar. Also man muss schon ein bisschen mit System arbeiten, dass man auch weiß, wo ist man schon gewesen, dass man halt nicht umsonst blöd übers Feld läuft. Ja. Also wir haben uns grob den Weg abgesteckt, etwa 6 Meter nach rechts, 6 Meter nach links, ein bisschen Luft und gehen jetzt hier Bahn für...
So, jetzt sind die unsere Sonden... Jetzt hören wir sie wieder.
Welchen Funde auch ein bisschen verteilt hat nach rechts und links. Darum fächert man das ein bisschen breiter auf.
Das Gerät hat kurz mal gesagt, wir haben hier kein Netz mehr. Jetzt haben wir aber wieder eins. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, aber wir suchen das jetzt hier ein bisschen nach System ab. Wir haben uns so einen Weg auf diesem Heufeld gebahnt und gehen einfach wie so ein Platzwart im Stadion einfach einmal hoch, einmal wieder runter. Und Carsten hat ja vorhin schon erzählt, wir sind an so einem ganz spannenden alten Weg. Und deswegen haben wir gute Chancen, hier was zu finden. Was denn dann eigentlich? Was ist denn der beste Fall, was wir heute finden können?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir schon Münzen finden werden, alte, so aus dem 18., 19. Jahrhundert. Der Weg, den man auch auf Google noch sehen kann, Google Maps, habe ich eben schon gesagt, das war halt der Hauptweg aus dem Dorf raus. Die Leute sind früher hier raus geritten, mit dem Pferd oft. Das heißt, da ist viel Bewegung, auch in den Klamotten, da fällt schon mal was raus. Und so eine kleine Münze, die werden wir garantiert finden.
Ich habe das ja früher mal mit meinem Jugendfreund gemacht. Ne? Da waren wir so 12 auf einer alten Burgruine in Süddeutschland. War das illegal?
Das kommt davon, wann das gewesen ist und wie da die Gesetzeslage war. Heutzutage ist es so, in den meisten Ländern bis auf Bayern, dass wenn du nach was wirklich Altem suchst, brauchst du auch eine Genehmigung. Wenn du am Strand bist oder am Rheinufer oder vielleicht den verlorenen Goldring von Opa im Garten finden willst, ist das jetzt nicht unbedingt genehmigungspflichtig. Aber sobald es um alte Sachen geht, die man finden möchte, braucht man eine Genehmigung.
Christian, Carsten, jetzt sind Sie wieder weg mit Ihrer Sonde. Sie haben ja gerade eben schon angesprochen, dass mit der Legalität ist gar nicht so leicht manchmal beim Sondengehen und Schatz suchen. Wir werden natürlich bei den beiden noch dranbleiben. Wir werden sie weiterhin begleiten hier auf ihrer Schatzsuche und hoffen, dass dann auch die Leitung ein bisschen besser hält. Tja, so ganz clear, so ganz glasklar ist die Sache leider nicht beim Schatzsuchen, bei der Rechtslage, was das Schatzsuchen angeht. Wir haben schon gehört, Carsten Konze, der hier mit seinem Metalldetektor unterwegs ist und heute auch unseren D-Radio-Wissen-Reporter begleitet, der hat eine Lizenz und macht nichts, was illegal ist. Es gibt allerdings auch immer wieder Fälle, bei denen Sondengänger mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Vor 2 Jahren zum Beispiel, da hat ein 23-Jähriger in einem Wald in Rheinland-Pfalz einen Riesenfund gemacht, den sogenannten Barbarenschatz. Rund 1 Million Euro ist der wert. Silberteller sind da zum Beispiel dabei, eine Silberschale und auch Goldschmuck. Benjamin Czerny, so heißt der Finder, der hat dann ganz schön Ärger bekommen, weil er den Schatz eben nicht gleich gemeldet hat. Stattdessen hat Benjamin YouTube-Videos gemacht von seinem Fund. Und dadurch wurden die Behörden dann aufmerksam und dann hat Benjamin den Schatz letztendlich auch ausgehändigt. Trotzdem wurde er zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Benjamins Anwalt Markus Menzendorf ist mit ihm in Berufung gegangen und fordert Freispruch. Markus Menzendorf ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Kulturgüterrecht und er soll uns jetzt hier mal erklären in der Redaktionskonferenz, wie eigentlich die Rechtslage ist, was das Schatzsuchen und das Sondengehen angeht. Was darf ich, was darf ich nicht? Die Lage scheint ja ziemlich kompliziert zu sein, Herr Menzendorf.
Die Rechtslage ist überaus kompliziert, so kompliziert, dass die Erfahrungen zeigen, dass sowohl die Archäologen als auch die Richter, die jetzt diese Gesetze anwenden sollen, mit der Praxis einfach noch nicht so richtig zurechtkommen.
Gut, dass wir Sie haben und dass Sie uns das jetzt genauer erklären können. Fangen wir mal beim Einfachsten an. Was ist denn juristisch gesehen überhaupt ein Schatz?
Ein Schatz ist etwas Wertvolles im weitesten Sinne. Natürlich Edelmetalle und Edelsteine fallen zuerst drunter, aber auch andere antike Artefakte, die halt einfach wertvoll sind. auch erstmal monetär wertvoll. Und dass die halt vor so langer Zeit vergraben worden sind, dass ein Eigentümer heute nicht mehr feststellbar ist.
Wie sind denn allgemein die Regelungen? Wie schnell und wo muss ich einen Fund melden, wenn ich ihn mache?
Es gibt leider keine allgemeingültigen Regelungen. Es gibt einerseits eine Rechtslage nach dem BGB, nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, die das Recht des Schatzfindens regelt. Das war früher mal bundesweit einheitlich. Die Hälfte gehört dem Finder, die andere Hälfte gehört dem Grundstückseigentümer. Mhm. Diese Rechtslage haben wir heute, soweit ich das sehe, nur noch in Bayern, weil alle anderen Bundesländer haben nacheinander von dem Bundesgesetz abweichende Schatzfundregelungen getroffen, sogenannte landgesetzliche Denkmalgesetze, und die sind alle völlig uneins. Also man ist sich da in gar nichts einig, mhm. nicht mal in der Frage, was ein Bodendenkmal eigentlich ist.
Spielt es denn auch eine Rolle, was ich finde? Also ob das jetzt wirklich ein großer Schatz ist oder nur eine Münze, die ich vielleicht nicht kenne, die jetzt nicht gerade eine Mark oder ein Euro ist?
Ja, auch da gehen wieder die Sichtweisen sehr auseinander. Man wird natürlich sagen müssen, was halt auch ein pragmatisches Problem ist. Also jetzt sagen wir mal, ein Pfennigstück von 1950, das werden sie vermutlich Schwierigkeiten haben, damit einen Archäologen zu begeistern, wenn sie sagen, sie hätten was Tolles, Wertvolles gefunden aus alter Zeit, aber was der Opa noch auf dem Dachboden in irgendwelchen Tabaksdosen verstaut hat, also Pfennig aus dem Kaiserreich, sehe ich als archäologisch in keiner Weise relevant an. Aber auch da habe ich jetzt mir von Archäologen anhören müssen, dass sogar die Zeit der Weltkriege archäologisch relevant sei und dass das alles Bodendenkmäler seien. Also jede Kanonenkugel oder jede Gewehrkugel beispielsweise aus dem Ersten Weltkrieg, die sei also archäologisch wertvoll. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich so eine Meinung durchsetze. Das klingt irgendwie unpraktikabel und auch unvernünftig.
Aber auf der sicheren Seite wäre ich ja dann nur, wenn ich Funde, die mir selber nicht bekannt vorkommen und meinem Opa auch nicht, wenn ich die erstmal melde.
Also man wird dann in der Praxis feststellen, dass die Museumsdirektoren dann herzlich wenig Zeit für so einen Plunder haben, wenn sie so wollen. Die Praxis lehrt mich, dass hier die Polizei losgeschickt wird und bei solchen bekannten Sondlern da in die Wohnungen eindringt und alles mitnehmen, was irgendwie älter aussieht als 30 Jahre, und ich dann hinterher ein Dreivierteljahr brauche, um das aus den Klauen der Justiz wieder frei zu machen. Und dann hinterher fragen mich auch manchmal die Staatsanwälte, warum, Herr Metzendorf, glauben Sie, dass diese Sache hier beschlagnahmt worden ist? Also bei einem meiner letzten Mandanten ist ein Liebesbrief, den er selbst in der Schulzeit mal bekommen hat, beschlagnahmt worden. Und also ich glaube, man schießt da weit übers Ziel hinaus. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich will es auch nicht, dass die Leute reihenweise durch die Gegend gehen und Merowinger-Gräber oder Franken-Gräber aus dem Vormittelalter und aus der Antike da irgendwie ausgraben. Das will ich auch nicht. Das soll jedem klar sein, dass wenn er sich an irgendeiner Ritterburg oder auf irgendeinem Gräberfeld zu schaffen macht, dass das weder der Allgemeinheit noch der Wissenschaft noch sich selbst von Nutzen sein kann. Die Frage ist halt, was macht man auf dem Bauernhof, wenn man den Eigentümer fragt, und der hat eine Wiese und der sagt, prächtig, wenn Sie da mal suchen gehen würden, Sie würden mich freuen, wenn Sie ein paar Pferdehufnägel finden würden, dann sind die da nämlich weg. Und wenn Sie da was finden, ja, dann ist man schon wieder in dieser Grauzone. In manchen Bundesländern ist das ganz egal. Und in anderen Bundesländern hat man da schon wieder den Staatsanwalt auf dem Hals.
Auch wenn ich die Erlaubnis des Grundbesitzers habe oder wenn ich im eigenen Garten beispielsweise suche?
Das ist das Spaßige. Theoretisch kriegen Sie auch in Ihrem eigenen Garten Probleme mit der Denkmalbehörde. Weil wenn das was ist, was denkmalschutzrechtlich relevant ist, müssten Sie es halt kurz nach der Entdeckung, sobald es halt eben geht, melden. Und dann könnte es sein, dass die Denkmalpflegebehörde kommt und Ihren Garten absperrt und sagt, jetzt sind wir hier am Zug.
Habe ich dann überhaupt als Finder noch irgendwas davon, wenn ich einen Schatz entdecke?
Es gibt auch da sehr große Unterschiede bei den Bundesländern. Manche Bundesländer haben, wenn das dann hinterher vom Staat als für die Kulturpflege wertvoll angesehen wird, wenn die das dann also haben wollen und dann dem Finder wegnehmen, dann geben sie ihm eine angemessene Entschädigung. Und wenn diese Entschädigung Marktpreisen entspricht, ist ja nichts dagegen zu sagen. Da hat ja jeder was davon. Das wäre ja wunderschön. In manchen Fällen klappt das auch. Aber in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da wollen sie sich das als Ermessensentscheidung vorbehalten, ob sie überhaupt eine Entschädigung geben und wenn, wie hoch. Manche, habe ich gehört, kriegen dann nur irgendeinen Trostpreis und Buch und haben da vielleicht ein Objekt von 15.000 Euro Wert abgegeben. Und das halte ich für verfassungswidrig und da werde ich demnächst gegen vorgehen.
Jetzt mal offen gehalten, ob ich was finde oder nicht. Darf ich mich denn grundsätzlich überall auf die Suche machen oder brauche ich auch da eine Erlaubnis, also sowas wie einen Angelschein für Schatzsucher?
Auch das ist wieder umstritten. Also ich sitze hier gerade an einem Fall, der im Laufe der Woche bei dem Amtsgericht Hadamar verhandelt werden soll. Da wird jemandem vorgeworfen, er sei gezielt auf der Suche nach antiken Artefakten gewesen. Und in Hessen ist es zum Beispiel so, dass es da eine gesetzliche Regelung gibt, dass Bodendenkmäler nur Gegenstände aus Epochen sind, die nur über Bodenfunde erschlossen werden können. Also wo es keine Akten für mehr gibt und keine Bilder oder keine Geschichtsaufzeichnungen. Ja. Also da ist man eigentlich mit den Bodendenkmälern in Hessen begrenzt, sagen wir mal bis 1648 haben sie das halt so gesagt. Und wenn also einer in Hessen herumgeht und sagt, ich sammle nur Weltkrieg, Kaiserreich, ja, dann ist das in Hessen legal. Und wenn das die Archäologen hören, dann sagen sie mir, das kann nicht sein, so eng darf man das nicht fassen. Und die wollen das dann auch gerne unter Strafe stellen. Und ob das unter Strafe steht oder nicht, das werden wir vor Gericht herausfinden.
Also ich merke schon, es ist kompliziert und von Region zu Region wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Können Sie trotzdem grundsätzlich Empfehlungen aussprechen für Menschen, die auf Schatzsuche gehen wollen? Wo sollte man sich informieren?
Also das will ich sehr gerne tun. Ich halte gar nichts davon, dass ich Schatzsuche einerseits und Denkmalpflege andererseits voneinander abschotten. Das Allerbeste und gerade auch für einen jungen Sucher wäre, wenn er sich an die entsprechenden Leute vom Landesdenkmalamt wendet, wenn er versucht, den ordentlichen Weg zu gehen. Wenn er also eine Suchgenehmigung sich erteilen lässt, dann muss er einen Antrag dazu stellen. Welche Kriterien die Behörde da im Einzelfall an ihn stellt, das wird man dann sehen, ob sie da ihm Kurse anbieten, ob sie da überhaupt die Kapazitäten für haben. Aber in erster Linie sollte man sich ganz eng mit den Behörden in Verbindung setzen, sollte sich vorstellen, sollte sagen, ich habe dieses vor, können Sie mir sagen, wo ich garantiert nicht suchen darf? Na, das werden Sie vielleicht nicht so gern machen. Aber man könnte sagen, man könnte fragen, können Sie mir vielleicht mal einen Platz nennen, wo ich mal suchen darf, dass ich da nicht mit irgendwelchen Denkmalpflegestätten in Berührung komme. Da wird es ja vielleicht irgendwelche Wiesen geben, die da unproblematisch sind. Und dann muss man sich natürlich auch, wenn man anfängt, dann noch mit dem Grundstückseigentümer in Verbindung setzen.
Können Sie dem Schatzsuchen denn auch selbst was abgewinnen, Herr Menzendorf? Sind Sie vielleicht selber schon mal auf Schatzsuche gegangen?
Nee, also ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Ich bin viel zu faul, ganz ehrlich, um sowas zu machen. Und außerdem ist die Beute so selten. Was der Benny da gefunden hat, das ist einmal im Jahrhundert.
Das war der Barbarenschatzfinder.
Ja, das ist gar nichts für mich. Also nee. Und irgendwelcher Schrott aus dem Krieg, ganz ehrlich, nein. Handgranaten und sowas, damit ziehe ich meine Wohnung nicht.
Sagt Markus Menzendorf, Rechtsanwalt aus Frankfurt mit Schwerpunkt Kulturgüterrecht. Das mit dem Schatzsuchen in Deutschland ist also rein rechtlich eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Umso besser ist es, sich zu informieren vorher. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und ja, unser Reporter Christian Schmidt, der ist auf der sicheren Seite. Er macht heute betreute Schatzsuchen mit einem Mann, der sich ziemlich gut auskennt. Unser Schatzsucher vom Dienst, das ist D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt. Er ist heute unterwegs mit dem Schatzsucher Carsten Konze. Bei YouTube nennt er sich German Treasure Hunter. Und jetzt hören wir mal, was ihr schon gehuntet habt heute, Christian, wie geht's bei euch?
Es sieht sehr, sehr gut aus. Also Carsten war ja heute Mittag schon mal hier unterwegs und hat geguckt, an welchen Stellen es gut aussehen könnte. Und wir stehen jetzt da in der Mitte links von dem Feld, falls euch das was für die Orientierung bringt. Das ist ein guter Platz. Warum?
Ja, wir sind hier direkt am Weg. Man kann das auch am Nachbarfeld schon sehen. Da sehen wir eine Veränderung im Korn. Und das heißt, genau da, wo die Veränderung ist, sichtbar, da war der alte Weg. Der führt genau hier auf unseren Acker und genau hier haben wir eigentlich ein super Signal, das können wir mal graben.
Ach, das ist dieser hohe Ton, von dem du geredet hast.
Genau, wir haben jetzt also auch einen 85er Leitwert, das heißt, das ist schon ein ganz gutes Signal, ein guter Bereich auch. Die Tiefe, also sagen wir, hauen die Schaufel mal rein.
Jetzt kannst du da irgendwie noch die Feinpeilung machen.
Das habe ich gerade gemacht, das nennt sich Pinpointen. Also da kann ich grob lokalisieren, wo der Fund ist. Also ich kann, muss keinen riesen Krater hier aufs Feld zaubern.
Setzt den Spaten jetzt schon an. Das ist ultra spannend. Also mich hat das Fieber schon so ein bisschen gepackt. Carsten fängt an zu graben und ich würde sagen, gleich gucken wir, was da drin ist.
Wahnsinn. Keine halbe Stunde mit der Sonde auf dem Acker hinter Köln unterwegs und schon piept das Ding. Wir werden natürlich weiterhin spannend verfolgen, was ihr da macht. Der Barbarenschatz, der in einem Wald in Rheinland-Pfalz gefunden wurde. Das Nazi-Gold von Lüneburg, das ein Sondengänger kürzlich erst gefunden hat. All das ist verdammt viel wert. Aber man muss schon fast sagen, es ist Kleinkram gegen einen legendären Schatz, der Historiker und Zeitzeugen jetzt schon eine ganze Weile umtreibt. Nämlich das Bernsteinzimmer, das ominöse Bernsteinzimmer. 1716 war es mal ein Geschenk des preußischen Königs Friedrich Wilhelm an den russischen Zaren Peter den Großen. Im Zweiten Weltkrieg wurde es allerdings zerlegt, in Kisten verpackt und ins Königsberger Schloss im damaligen Ostpreußen gebracht. Und ja, seit 1945 ist es jetzt verschollen. 250 Millionen Euro soll es im Moment wert sein, das Bernsteinzimmer. Wo es ist, weiß allerdings niemand so genau. Karl-Heinz Kleine, der mit einer Gruppe Rentner nach dem Bernsteinzimmer sucht, sagt aber, es ist irgendwo im Wuppertaler Untergrund. Mit Hilfe von Akten und Zeitzeugenberichten hat sich Karl-Heinz Kleine erschlossen, dass das Bernsteinzimmer dort ist. Er glaubt nämlich, dass der ehemalige NS-Gauleiter Erich Koch die Kisten nach Wuppertal gebracht hat. Herr Kleine, wie und wann hat sich denn Ihre Rentnergruppe gefunden, die jetzt in Wuppertal nach dem Bernsteinzimmer sucht?
Gruppe sind wir später geworden. Ich habe angefangen, 2008 etwa. Der Ursprung stammt eigentlich, geht weiter zurück. Ich war 1978 als Leiter einer Studentendelegation in Moskau, Leningrad und Kiew. Und in Leningrad hat man uns den Saal gezeigt und ein paar Bilder. Das hat sich bei mir irgendwie eingebürgert, wenn Sie so wollen.
Eingebrannt sogar, oder?
Ja, genau so ist es, weil ich das so fantastisch fand. So ein riesengroßer Saal mit Bernstein zu verkleiden, also das könnte man sich eigentlich als Normalbürger gar nicht vorstellen. Mhm. Und irgendwann 2007, 2008 tauchte immer wieder der Name Koch auf. Im Fernsehen, auch im Verhältnis zum Bernsteinzimmer. Ja, und da habe ich mich damit beschäftigt und da bin ich darüber gestolpert, dass der Mann hier aufgewachsen ist und hier gearbeitet hat.
Und dann haben Sie die anderen mitgezogen mit Ihrer Begeisterung? Nee.
Und dann habe ich gedacht, da musste dir eine Genehmigung holen. Da habe ich unseren Oberbürgermeister geschrieben und der hat mir gesagt, jawohl, Sie können suchen, wir unterstützen die Suche, weil es uns auch interessiert. Und ich habe ja in Altersheim Referate gehalten, um Zeitzeugen zu finden. Und dann hatte ich auf einmal drei Höhlenforscher, die sich meldeten vor zwei, drei Jahren und sagten, Mensch, kannst du nicht noch jemanden gebrauchen?
Die sind jetzt auch mit dabei im Team.
Die sind dabei und der eine, wenn sie die Straße lang gehen und suchen den Bunker oder Stollen, sie laufen vorbei, wie es mir gegangen ist, zigmal. Und der geht vorbei, sagt, hier ist es. Da muss das irgendwie mit der Muttermilch mitgekriegt haben. Und der ist uns natürlich sehr wertvoll.
Das glaube ich, das glaube ich.
So, und wir haben natürlich Beziehungen zum Technischen Hilfswerk. Aha. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehrabteilung Katastrophenschutz, der uns die Unterlagen zur Verfügung stellt und auch mitmacht. Dann haben wir Beziehungen zu einer Firma in Remscheid, die uns ein Gerät zur Verfügung gestellt hat. Also es gibt einige, die interessiert sind an der ganzen Geschichte.
Und die mitfiebern mit Ihnen und helfen. Super.
Ja, natürlich.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Sie auf die Suche gehen? Mit welchem Werkzeug sind Sie da unterwegs und wo genau machen Sie sich auf die Suche?
Ja, das ist jetzt das Problem, woran die ganze Geschichte krankt. Wir haben hier in Wuppertal bei der Feuerwehr eine Liste, die umfasst über 170 Stollen und Bunker. Mhm. Und dann geht das Theater los. Wem gehört der Grund und Boden? Sie können nämlich nicht so ohne weiteres einfach irgendeine Wand aufklopfen und dann gehört das ganze Ding an Privatmann.
Da reicht auch nicht die Erlaubnis vom Bürgermeister.
Nein. Das ist Privatbesitz und Privatbesitz brauchen Sie Genehmigung vom Eigentümer.
Also es ist nicht einfach, die Bunker zu finden, es ist auch nicht einfach, da reinzukommen. Wenn Sie aber dann doch mal in einem Bunker sind, wie fühlt man sich denn da, wenn man dann mit Helm und Stirnlampe und Bohrern und Endoskopen reingeht? Ich stelle mir das ziemlich abenteuerlich vor.
Ja, es ist manchmal ganz interessant. Bis jetzt haben wir ja noch nichts gefunden, das ist ja auch logisch. Die meisten Bunker und Stollen waren ja auch gebaut für den Schutz der Bevölkerung vor Bombenangriffen. Ja, und da finden Sie eben ehemalige Toilettenbereiche oder große Maschinen. Solche Dinge sind schon interessant erstmal zu sehen.
Ist es auch gefährlich? Also kann es auch sein, dass Sie dann da noch auf irgendwelche Sprengstofflager treffen
ja,
und so?
Da kommen wir jetzt drauf. Wir haben in einem großen ehemaligen Fabrikgelände, da wurde während des Krieges die sogenannte Blitzlichtbombe gebaut. Und da wissen wir von Zeitzeugen, da existiert ein zweistöckiger Bunker. Und da bin ich von Mitarbeiter Kampfmittelräumdienst Thüringen angerufen worden. Der sagte, seid mir ja vorsichtig, alle Produktionsbunker sind mit Sprengfallen gesichert. Da latscht man da nicht rein, holt erstmal einen Kampfmittelräumdienst, die sollen das prüfen. Die wissen nämlich, wo sie gucken müssen, weil im Osten von Deutschland sind mehrere junge Leute in die Luft geflogen.
Bislang, haben Sie gesagt, haben Sie noch nichts gefunden?
Nein.
Was treibt Sie denn trotzdem an, immer weiterzumachen?
Ach, das ist doch Spaß an der Freude. Wir sind Rentner. Ob ich nun den ganzen Tag vorm Fernseher sitze und langsam... Naja, das macht doch Spaß. Gucken Sie mal, wir waren in einer Fabrikgelände, da waren wir dort in der Simmer da in den Stollen reingekrabbelt. Da habe ich mir noch an den Kopf gehauen, weil ich auch nicht mehr so gelenkig bin in meinem Alter. Und das ist schon mal interessant zu sehen, wie haben die gebaut. Ich meine, es bringt mir finanziell nichts, aber es ist halt interessant.
Malen Sie sich bei all dem dann auch immer wieder aus, wie das wäre, wenn Sie es jetzt wirklich finden würden, das Bernsteinzimmer?
Ja, das ist natürlich klar. Fakt ist, damit wir das nicht missverstehen, das Ding gehört den Russen. Was ich mir ausmale, und das habe ich auch mit der Stadt besprochen, dass wir die Möglichkeit erhalten, das Bernsteinzimmer erstmal hier in Wuppertal auszustellen. Ich meine, das sind Sie mir schon schuldig oder uns schuldig. Dass auch die Bevölkerung sich das mal anschauen kann. Denn man kann ja von niemandem erwarten, dass die extra nach St. Petersburg fahren.
Wie geht's denn jetzt weiter bei Ihnen auf Ihrer Suche? Was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt. Was wir ganz, ganz dringend bräuchten, ist Georadargerät. Wir haben einen Hinweis, wo ein Stollen ist. Der ist etwa in 5 bis 8 Meter Tiefe. Dort ist im August 1944 sind dort von der SS Kisten eingelagert worden. Nun muss man sich vorstellen, das ist ein Waldgebiet, das sind ungefähr 20 bis 30 Meter Länge, schräg abfallen vom Waldweg. Ja, bloß die können sie nicht alle mit der Hand aufbuddeln. Da ist am Krückstock. So, also wir müssen unbedingt so ein Gerät haben, um diesen Stollen zu orten und dann können wir anfangen zu buddeln. Und das ist unser nächstes Ziel. Wir wissen nicht, was da drin ist, was die SS dort hat reinstellen. Was wir wissen, dass das Gebiet dort bis Kriegsende nicht betreten werden durfte von Anwohnern.
Also wenn jetzt jemand zuhört, der Ihnen ein Georadargerät borgen kann, dann soll er sich bei Ihnen melden.
Das wäre fantastisch. Wir werden uns auch dann erkenntlich zeigen, so ist es nicht.
Sagt Karl-Heinz Kleine, der mit einer Gruppe Rentner in Wuppertal nach dem Bernsteinzimmer sucht. Seine Schatzsuche war also bisher noch nicht erfolgreich, aber ihr habt auch gehört, die Hoffnung bleibt und Spaß macht es anscheinend auch so. Und wir haben schon gelernt, wer Schätze findet, muss die melden, denn Schatzsuchen ist nicht nur ein Hobby, es kann auch anderen ihre Arbeit manchmal ziemlich schwer machen, allen voran den Archäologen. Schätze, historische Fundstücke, die sind für Archäologen ja immer auch wichtige Hinweise auf der Suche nach unser aller Vergangenheit. Und deswegen warnen viele Archäologen auch immer wieder, die Suche braucht Regeln. Der Rechtsanwalt, mit dem ich vorhin gesprochen habe, der hat uns ja vorhin schon ganz gut erklärt, die rechtlichen Regeln hierzulande sind da nicht ganz einfach. Jetzt fragen wir mal einen Archäologen, welche Regeln er sich wünscht. Dr. Henning Haßmann ist Landesarchäologe beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. Hallo, Herr Haßmann.
Hallo.
Lassen Sie uns erstmal über diesen Begriff Schatz sprechen. Den finden Sie als Archäologe ja gar nicht so besonders glücklich. Warum nicht?
Dieser Begriff ist ja ganz unglücklich, weil er bei den Leuten, die diesen Begriff hören, auslöst. Man denkt da an Gold, an Geschmeide, an Indiana Jones. Das, mit dem wir uns hier beschäftigen, sind natürlich auch Schätze, aber wir beschäftigen uns ja mit Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, mit Bodenfunden, die uns Auskunft geben können über das Leben in vorgeschichtlichen Zeiten. Und das, was wir wirklich täglich finden, hat überhaupt nichts mit Schätzen zu tun. Ganz selten mal werden Schätze gefunden und die leider auch nicht archäologisch vernünftig geborgen, sodass man häufig die historische Aussage, die in diesen Schätzen liegen könnte, gar nicht entschlüsseln kann.
Was sind das dann für Situationen, in denen Sie als Archäologen mit den Hobby-Schatzsuchern, mit den Indiana-Jones-Fans vielleicht in Konflikt geraten?
Sie müssen wissen, dass in unserem Untergrund gibt es eine Fülle von archäologischen Fundstellen, von Hinterlassenschaften der letzten Jahrtausende. Und die pausen sich nur ganz selten mal an die Oberfläche durch, vielleicht in Form von Megalithgräbern oder Grabhügeln, einige Burganlagen. Aber das meiste liegt tatsächlich noch im Boden und da liegt eine Menge. Das finden wir normalerweise zum Beispiel bei Baumaßnahmen oder nach dem Pflügen. Wir sind schon vor 150 Jahren Leute über die Äcker gegangen und haben Funde gesammelt, haben die aber gemeldet und damit kleine Mosaiksteinchen in das große Geschichtspuzzle gesteckt. Seitdem es aber diese Metallsonden sehr preiswert gibt, man mit ihnen sehr einfach, sehr effizient suchen kann, gehen sehr viele Leute über die Äcker und sammeln gezielt Metallfunde. Die sind in diesem Bodenarchiv drin. Sie gehören in einen komplexeren Befund, vielleicht in ein Grab oder in eine Siedlung und könnten nur in ihrem Fundzusammenhang eine Aussage geben. Wenn man die jetzt einzeln rausrupft und auch die genaue Fundstelle gar nicht vermerkt, dann fehlt das. Das wächst nicht nach. Diese Information ist für immer weg. Und da fangen unsere Probleme an. Deswegen gibt es in allen Denkmalschutzgesetzen in Deutschland, Herr Menzendorf hat das schon gesagt, durch diese sogenannte Kulturhoheit der Länder, wo jedes Bundesland sein eigenes Denkmalschutzgesetz leider hat, gibt es zumindest einen Konsens, das ist die Meldepflicht. Wenn jemand einen archäologischen Fund findet, dann muss er ihn melden. Und zwar nicht, damit wir den einsammeln, sondern damit wir die Information auf unserer Karte einfügen können. Mhm. Die meisten Bundesländer sehen auch eine Genehmigungspflicht für die Suche mit einem Metalldetektor vor. Und zwar nicht, weil wir hier Leute gängeln wollen. Das hörte sich auch gerade bei dem Juristen so an, diese selbstherrlichen Archäologen, die wollen uns hier nur ärgern. Darum geht es überhaupt nicht, sondern wir versuchen einfach nur zu verhindern, dass unser gemeinsames kulturelles Erbe, was im Boden liegt, dass das für die Allgemeinheit sozusagen erschlossen werden kann. Wir können einfach nicht zulassen, dass einfach Leute irgendwas aus dem Boden rupfen und damit verhindern, dass wir diese historische Aussage treffen können.
Verstehe. Also das Problem ist nicht nur, dass nicht gemeldet wird, sondern dass die Sachen auch wirklich rausgeholt werden, obwohl sie eigentlich nur deuten können, wenn sie da sind, wo sie sind.
Ja, sie werden vor allen Dingen unsachgemäß rausgeholt. Wenn man einfach, ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir haben ja hier ein römisch-germanisches Schlachtfeld entdeckt in Niedersachsen am Harzhorn. Das ist ein Ort, wo durch eine Metalldetektorsuche, wir Fachleute sind ja auch mit Metalldetektoren unterwegs, aber wir wissen, wie das geht. Mhm. Dort wurde in Zusammenarbeit auch mit ehrenamtlichen Sondengängern ein riesiges Gelände abgesucht und da können wir eine Schlacht nachvollziehen, ganz haargenau anhand von Sandalennägeln, wo die Römer langgelaufen sind, wo die Projektile eingeschlagen sind, wo die Geschütze gestanden haben. Das geht alles nur, weil wir diese Funde ganz sauber eingemessen haben. Damit kriegen wir tatsächlich eine historische Aussage über einen Teil. Wir können sozusagen ein Zeitfenster öffnen, eine Geschichtskapsel aufschrauben, die im Boden noch liegt. Und wenn jetzt einer diese ganzen Projektile, diese ganzen Geschossspitzen, römischen Lanzen und Pfeilspitzen eingesammelt hätte und selbst wenn er sie gemeldet hätte und gesagt, hier, guckt mal, ich habe hier eine ganze Schachtel mit römischen Pfeilspitzen, dann hätten wir gesagt, das ist ganz prima, aber da können wir nicht so viel mit anfangen.
Mhm. Mit Anlass für unsere Sendung heute ist ja auch der jüngste Nazi-Goldfund in Lüneburg. Das ist bei Ihnen im Bundesland passiert. Der Finder da hat ja anscheinend alles richtig gemacht. Warum ist dieser Fund für Sie ein positives Beispiel?
Der Finder, der das gefunden hat, hat bei uns einen Kurs gemacht. Er hat eine Genehmigung für die Suche mit dem Detektor. Das heißt, wir haben hier ein Angebot gemacht. Wir haben uns dazu entschlossen, mit den wohlwollenden Sondengängern zusammenzuarbeiten, sie zu qualifizieren, sie zu sensibilisieren auf die Tatsache hin, dass das, was sie da tun, eine ganz große Verantwortung bedeutet. Und zwar einerseits aus Sicht des archäologischen Bodenarchives, sozusagen unser kollektives Gedächtnis, was im Boden ist, aber auch im Hinblick auf Munition, auf Blindgänger. Das ist ganz wahnsinnig gefährlich, wenn man mit Metalldetektoren unterwegs ist und findet Munition. Auch auf ihrer Website habe ich gesehen, da hält dieser Sammler da lustig Munition in den Händen. Sowas ist wirklich gefährlich. Also in diesen Kursen qualifizieren wir die Leute. Das ist recht aufwendig, aber die sind dann nachher vom Schatzsucher, machen sie dann häufig einen oder meistens einen Wandel durch zu Hobby. Forschern, die uns wirklich helfen, die in Projekte eingebunden sind. Dieser Finder, Herr Bautsch, der diesen Schatz gefunden hat in Lüneburg, hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchäologen ein Gelände abgesucht, hat dabei Goldmünzen entdeckt, hat sie gemeldet. Und das ist jetzt das Bemerkenswerte. Wir haben dort eine wissenschaftliche Ausgrabung durchgeführt, in dessen Folge wir nun eine komplexe Geschichte erklären können. In der Kurzfassung, es ist Gold, das der Reichsbank gehörte, das dort irgendwann am Ende des Krieges oder unmittelbar danach vergraben worden ist. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, will nur sagen, hätte der das nicht gemeldet, hätten wir diese Informationen nicht. Wir hätten vielleicht eine Handvoll Münzen gehabt. Herr Bautsch hat es gemeldet, er hat dort eine Art Finderlohn bekommen. Der Schatz ist jetzt im Museum in Lüneburg ausgestellt, oder wird dort ausgestellt, kann von allen Leuten gesehen werden. Und damit ist das für uns ein gutes Beispiel, anders als dieses auch vorhin schon angeklungene, dieser sogenannte Barbarenschatz von Rülsheim. Das ist ein toller Schatz, und hätte dieser Finder das gemeldet und wir hätten das vernünftig ausgraben können, die Kollegen hätten das sauber dokumentiert, dann hätten wir eine unglaubliche Informationsdichte gehabt, die jetzt leider komplett vernichtet wurde.
Ist es generell für Sie eine gute und praktikable Lösung des Problems, die Zusammenarbeit von Hobby-Schatzsuchern mit Fachleuten und auch eine Ausbildung, die Sie dann anbieten?
Ja, das ist, glaube ich, die einzige Lösung, wie man da weiterkommt, denn es ist durchaus unstrittig. Erstens, dass ein unglaublicher Schaden nicht nur von aggressiv militanten, illegalen Sondengängern, sondern auch von Naiven, die einfach so mal übers Feld gehen am Wochenende, die machen gerne ein bisschen Schatzsuche, ein bisschen Abenteuer, die merken gar nicht, was sie da für einen Schaden an dieser Landschaft anrichten. Das heißt, auf der anderen Seite, es ist auch unstrittig, dass wenn das vernünftig passiert, gesteuert, geschult, vernünftig die Funde eingemessen werden, dokumentiert werden, dass wir dadurch einen enormen Gewinn bekommen. Wir kriegen ein Mehr an Informationen über unsere Vergangenheit, beispielsweise eben nannte ich das Beispiel dieses römisch-germanischen Schlachtfeldes. Mhm. Es lohnt sich also, diese Leute auszubilden, aber auf der anderen Seite auch hart gegen die, die gegen diese Regeln verstoßen, vorzugehen.
Sagt Dr. Henning Haßmann, er ist Landesarchäologe beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und hat uns hier erklärt, warum Sondengänger ein Problem sein können und wie man mit diesem Problem umgehen kann. Vielen Dank, Herr Haßmann. Unser D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt, der wird heute selbst zum Schatzsucher und ich bin ganz aufgeregt mit euch. Das letzte Mal, als wir Christian gehört haben, zusammen mit Carsten Konze, dem Schatzsucher, mit dem er heute unterwegs ist in einem Vorort von Köln, da hat es gerade gepiept bei eurer Sonde und ihr habt angefangen, irgendwas auszugraben. Jetzt wollen wir mal hören, habt ihr schon was gefunden, Christian?
Wir haben was gefunden und das ist schon krass. Wir sind eine Linie abgegangen und plötzlich ist aus diesem tiefen Piep ein hohes Piep geworden. Und wir haben insgesamt tatsächlich schon drei Stellen gefunden. Das erste war ein Reinfall. Was war denn das erste, Carsten? Ich habe es überhaupt nicht erkannt, du schon.
Ja, das erste war ein Hebel von einem alten Traktor. Also nichts wirklich Spektakuläres leider.
Okay, dann haben wir hier noch zwei Sachen, die überprüfen wir gleich. Aber wir haben jetzt tatsächlich eine Stelle, die wir noch nicht angegraben haben. Carsten setzt da jetzt seine Schaufel an. Wie tief ist das ungefähr?
Nicht tief, also circa 10 cm. Und es ist nicht ganz sauber, das Signal. Von daher, ich glaube nicht, dass es was richtig Gutes ist. Aber wir schauen mal rein, da sehe ich es schon. Und das ist, könnte von einem alten Huf sein, aber nichts wirklich Spektakuläres. Gucken wir uns mal den...
Okay, es war so ein dreieckiges Teil mit einer Spitze unten. Du hast das direkt als Huf erkannt.
Ich bin jetzt extra mal noch nicht vom Schmutz befreit und bin da auch ganz vorsichtig mit. Ich vermute mal, dass es ein Knopf ist. Es ist auf jeden Fall rund. Zuerst dachte ich, es wäre eine Münze, aber wie du selber siehst, es ist ein Knopf und damit kein Schatz. Aber wir gehen natürlich nicht auf, denn der größte Teil der Funde ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, auch viel Schrott.
Aber mit Knopf meinst du auch so ein richtig aktueller, normaler Knopf, ja? Das ist jetzt kein irgendwie historischer Knopf?
Nö, das ist schon was Älteres.
120 Jahre alt sein in etwa. Muss man mal sauber machen und schauen. Ja, also alte Knöpfe findet man schon häufig.
Das ist schon ein ganz cooler Fund. Der ist bestimmt auch so Mitte oder Anfang 19. Jahrhundert. Also eine ganz schöne Geschichte. Ein paar coole Funde sind dabei. Zwar jetzt nicht das Spektakuläre und ganz gut.
Woher weißt du denn, dass...
Christian Schmidt und Carsten Konze, das mit der Technik, das üben wir noch mal ein bisschen.
Das ist jetzt ein altes Projekt. Bist du jetzt noch?
An dieser Stelle kann man nur noch erraten, worüber die beiden hier reden. Ich verspreche euch aber, wir werden die beiden nachher auf jeden Fall nochmal hören und dann die Beute nochmal ausführlich auf den Tisch legen und begutachten hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir gehen heute auf Schatzsuche. Und ja, wenn ihr jetzt auch Bock habt, auf Schatzsuche zu gehen, wenn euch das Suchfieber gepackt hat, dann haben wir jetzt noch ein paar Tipps für euch für den Start. Es gibt einiges zu beachten, haben wir ja auch schon geklärt. Man sollte sich gut informieren, bevor man loszieht, gucken, dass man juristisch auf der richtigen, auf der sicheren Seite ist, gucken, dass man keinen Schaden anrichtet und archäologische Fundstellen kaputt macht. Allerdings gibt es auch in der Ausstattung einiges zu beachten. Nal Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion, du hast dich damals schlau gemacht. Mhm. Wie ist es denn so, das Schatzsucher Starter Kit? Was brauche ich? Erstmal einen Detektor wahrscheinlich.
Klar, damit fängt es an. Kannst du dir einen natürlich im Internet bestellen. Es gibt eine riesengroße Palette an Metalldetektoren. Die billigen, die fangen so ab 150 Euro an. Die haben dann auch so verschiedene Suchprogramme, habe ich gesehen. Kann man auf Metall was einstellen oder nach Schmuck suchen oder Münzen. Da gibt es noch wesentlich deutlich teurere Modelle. Die sollen dann auch besser zwischen den verschiedenen Metallsorten unterscheiden können. Die kosten aber schon deutlich mehr, 800 bis 1000 Euro.
Wow, also wenn ich noch gar nicht mal so richtig weiß, ob das wirklich was für mich ist, das Schatzsuchen oder nicht, dann wäre mir das auf jeden Fall zu teuer.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wieso deine Fähigkeiten mit Löten aussehen.
Na, habe ich schon mal gemacht, gelötet.
Ja, okay, dann könntest du probieren, vielleicht dir selber einzubasteln. Im Netz gibt es ja verschiedene Anleitungen. Ein paar davon haben wir auch bei uns auf unserer Seite online gestellt oder werden das gleich machen. Da werden dann beispielsweise Krückstöcke und alte Radios verarbeitet. Sieht dann ulkig aus. Am Ende hast du dann so eine Mischung aus Handstaubsauger und altem Telefon. Aber tut funktionieren. Aber wenn dir das auch zu viel Aufwand ist, habe ich gesehen, man kann auch übers Netz so Schnupperkurse finden oder auch sich mal einen Metalldetektor für ein paar Tage ausleihen. Das gibt es mittlerweile in vielen großen Städten.
Okay, dann haben wir die Frage mit dem Detektor jetzt geklärt. Was brauchen wir denn noch?
Ja, wir haben vorhin gehört von Christian und Carsten, dass sie noch einen Pinpointer benutzt haben. Das sind so ganz hilfreiche Detektoren im Taschenlampenformat. Mit denen kann man ganz zielgerichtet suchen. Also dann, wenn der große Detektor am Arm dann eine Fundstelle dann ausfindig gemacht hat. Mit diesem Pinpointer kann man dann genau lokalisieren, wo dann wohl was im Boden liegt. Das spart dann das Buddeln ein bisschen oder das grenzt das Buddeln ein. Die sind aber nicht ganz billig, die Pinpointer. Die kosten auch nochmal so 140 Euro.
Kann ich mir den auch irgendwie selbst zusammenlöten?
Sicherlich schon, aber ich habe leider keine Anleitung dafür gefunden. Ansonsten noch ganz wichtig natürlich eine Schaufel zum Buddeln. Am besten einen Klappspaten, der in den Rucksack passt.
Okay, und dann geht's los.
Im Prinzip schon, aber wir haben ja auch schon mehrmals jetzt in der Sendung gehört, man sollte sich erstmal, bevor man loslegt, mit der Rechtslage in seinem Bundesland vertraut machen und abchecken, was erlaubt ist und was nicht. Am besten bei den Behörden nachfragen, also auf keinen Fall da anfangen, irgendwie zu suchen und zu buddeln, wo Bodendenkmäler sind oder Ausgrabungsstätten. Da muss man sich von fernhalten, natürlich auch von privaten Grundstücken.
Außer das eigene Hügelbeet, dann geht's schon, glaube ich. Wie finde ich denn den passenden Ort zum Schatzsuchen?
Ja, ich denke mal, das Allerbeste ist, wenn man sich am Anfang an andere Schatzsucher orientiert. Kontakte kann man da ziemlich schnell doch auch übers Netz knüpfen, in den Foren von den Sondengängern. Die können einem natürlich erstmal helfen, einen passenden Ort zu finden oder man verabredet sich für eine gemeinsame Schatzsuche. Macht ja auch mehr Spaß. Also das, was ich von Christian und Carsten die ganze Zeit höre, das fixt mich gerade total an.
Oh, das Suchfieber ist schon angekommen bei dir.
Ja, das hat mich total schon erwischt. Ja, ansonsten ist natürlich noch total wichtig, dann, wenn man dann unterwegs ist zur Orientierung, dass man einen Kompass hat und ein GPS-Gerät, um dann auch später die Orte wiederzufinden oder wenn man was gefunden hat, dass man dann auch den Archäologen sagen kann, dort an der Stelle, da liegt was. Ja, und anstatt eines GPS-Geräts kannst du natürlich auch dein Smartphone benutzen.
Was ich mich ja frage die ganze Zeit, wenn ich jetzt irgendwo auf einem Feld stehe und meinen Spaten auspacke und anfange zu buddeln und dann kommen so Leute vorbei, irgendwie beim Hundespaziergang. Ich glaube, ich käme mir ein bisschen doof vorbei mit dabei. Hast du auch einen Tipp, was ich da am besten mache?
Ich würde dir raten, am besten zu reden. Also auch im Internet empfehlen die Schatzsucher, es ist immer gut, in Kontakt mit den Passanten da zu treten, den man bei der Suche, auf die man da zufällig trifft. Einmal natürlich, um Misstrauen vorzubeugen, damit man nicht so den Eindruck erweckt, man würde hier irgendwas klauen oder kaputt machen und damit du auch nicht so als verrückter Freak dastehst. Und es kann sich sogar auch richtig lohnen, mit den Anwohnern und Ortskundigen sich zu unterhalten. Da kann man schon mal den ein oder anderen wertvollen Tipp bekommen. Zum Beispiel, wo früher mal eine Straße lang lief oder wo eine Hütte stand. Und das sind natürlich dann die besten Orte, um dort was Verlorenes oder Verschollenes zu finden.
Nail Al-Saidi hat uns hier zusammengefasst, was der Hobby-Schatzsucher so braucht und was er beachten sollte. Vielen Dank dafür. Und bevor wir unsere Schatztruhe gleich wieder schließen werden, wollen wir jetzt natürlich noch ein letztes Mal hören, wie es unserem D-Radio-Wissen-Schatzsucher heute so geht. Christian Schmidt ist auf dem Feld, gerade live draußen, zusammen mit dem Schatzsucher Carsten Konze. Gerade hieß es noch hier, alter Traktorhebel gefunden und so weiter. Wie ist denn die Ausbeute mittlerweile? Habt ihr noch mehr gefunden?
Also wir haben ja unseren Traktorhebel gefunden, dann haben wir noch einen Knopf gefunden, wo Carsten ja gesagt hat, ja, der ist jetzt nicht so spannend. Ich fand das spannend, wenn wir einen über 100 Jahre alten Knopf finden. Wir haben ein Gewicht gefunden, also so ein Gegengewicht, was man auf Wagen benutzen kann. Und das haben wir jetzt alles gesammelt. Carsten hat das in seine Tasche rein, in seine Fundtasche. Und dann, wenn es gut ist, dann kommt das später in diesen wunderbaren Sammelkoffer. Das sind deine Trophäen, oder?
Genau, also das sind jetzt meine besten Funde aus dem letzten Jahr. Da schaut dann einmal im Jahr ein Archäologe drüber und sagt, das letzte Mal hier, das kannst du wieder mitnehmen. Und das sind jetzt all die Sachen, die ich direkt wieder mitgenommen habe. Da sind auch viele Münzen dabei, auch richtig schöne, teilweise aus Silber. Und da muss ich dann schon sagen, für mich sind das schon kleine Schätze, auch wenn der eine oder andere das vielleicht anders sieht, aber das ist dann schon ja, spannend, ein magischer Moment, wenn du so eine Silbermünze aus dem Boden holst. Das ist einfach, also da kribbelt es im ganzen Körper, das ist wirklich ein tolles Gefühl, ein einmaliges Gefühl und du hast alles um dich herum vergessen in dem Moment.
Du hast vorhin so profimäßig gesagt, das ist ein Gewicht, das ist ein Knopf. Ich habe da überhaupt nichts erkannt. Also wie schaffst du das und in welchen Internetforen stöberst du so rum?
Ja, also natürlich ist es einmal die Erfahrung, die man sich über die Zeit angeeignet hat, aber wie du schon sagst, auch die Foren. Also da holt man sehr viel raus. Da sind die Cracks, da sind die Leute, die wirklich zu allem einen Plan haben. Ich hatte neulich ein altes Stück, wo ich nichts mit anfangen konnte und damit haben Leute früher vor 200 Jahren ihre Rollos festgeklemmt und jemand hat mir auch ein Bild davon geschickt und konnte das sofort zuordnen. Für mich war das dann ein sogenanntes UFO. Aber wie gesagt, also in Foren sind Leute, die machen das schon sehr, sehr lange, noch viel, viel länger als ich und ja.
Und wie teuer ist jetzt diese Silbermünze, die du da gefunden hast?
Also sind also schon ein paar Euro an Wert da, allerdings spielt das für mich eigentlich keine große Rolle. Also die Münzen, das sind schöne Stücke, natürlich gilt auch die hadrianische Teilung, das sollte man auch erwähnen. Das heißt, ich muss schon dem Grundstückseigentümer anzeigen, du, ich habe dies und das gefunden. Meistens sagen die Bauern aber, viel Spaß, kannst du behalten und man hat diesen magischen Moment dann für sich zu Hause.
Ich habe es ja jetzt auch so ein bisschen gespürt, ne? Dieses Fieber, wenn aus dem tiefen Piepen von deinem Gerät ein hohes Piepen wird und man denkt, ah, da könnte jetzt was drunter sein. Also was ist für dich das Coole am Sondeln?
Also nicht nur das Sondengehen an sich, die Schatzsuche, sondern auch die Natur zu erleben. Ich sehe, seitdem ich dieses Hobby habe, auch mal wieder Zugvögel. Wenn ich nachts unterwegs bin, dann sehe ich eine Eule auch im Stockdunkeln, höre die, spüre und fühle die Natur. Die Ruhe, runterzukommen, auch mal nach der Arbeit, ist natürlich auch für mich eine ganz ausschlaggebende Sache.
Wenn ich jetzt hier durch deinen Schatzkoffer mal rumwühle, da ist ein 2-Euro-Stück, das kann ich erkennen. Das ist ungefähr, würde ich mal sagen, 2 Euro wert. Wenn ich hier rumwühle, das sind schon alles super Sachen. Ich hätte wahrscheinlich niemals so ein Glück. Aber was ist dein größter Traum? Was willst du mal finden?
Also ich hatte jetzt Anfang des Jahres, das ist auch in einem meiner Videos zu sehen auf meinem YouTube-Kanal, eine römische Silbermünze. Das war wirklich, also das war absolut Magic. Also das Ding zu finden, die Münze ist fast 2000 Jahre alt und war super erhalten, kam super erhalten aus dem Boden, hat direkt gefunkelt und das war einfach unglaublich.
Also ein Traum, den du dir schon erfüllt hast. Ich glaube, du bleibst wahrscheinlich hier noch ein bisschen da, ne? Und sonst, bis es dunkel wird. Ich fahre nach Hause, ich muss ja weiterarbeiten. Wir haben ja den Schatz nicht gefunden.
Ich bin froh, dass du wiederkommst. Unser D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt war das hier zusammen mit dem Schatzsucher Carsten Konze. Ihr habt es gehört, magische Momente und Bauchkribbeln bei den beiden. Schatzsuchen kann also ein ziemlich schönes und aufregendes Hobby sein. Wenn man es tut, sollte man aber natürlich auch einiges richtig machen, um Archäologen nicht bei ihrer Suche nach unserer Vergangenheit zu stören und irgendwelche Bodendenkmäler kaputt zu machen. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Ich bin Karline Thyroff. Bis dann.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.